Hallo Wiebke.
Hallo Peter.
Schön, dass du wieder da bist.
In der Tat. Hallo ihr da draußen. Ihr sind
Peter Otten, Pastoralreferent in St. Agnes und
Wiebke Ladwig. Und wir sind hier im Kölner Norden im Agnesviertel. Wir stehen in der Agneskirche, in dem Räumchen oberhalb der Orgel. Und vielleicht kann es sein, vor der Kirche ist richtig was los. Menschenmengen stehen vor der Kirche und betrachten wiederum eine Art Nest.
Kran.
Ich sage mal Nest.
Ach so,
an einem
Nest,
Kran.
Ja. Ein Nest an einem Kran, genau. Mhm.
Und da stehen Menschen drin. Und die begutachten die Kirche. Warum begutachten die Agneskirche, Peter?
Ja, an der Agneskirche nagt der Zahn der Zeit quasi. Ich weiß nicht mehr ganz genau, auf dem Weg hin habe ich überlegt, wann die Kirche das letzte Mal eingerüstet war. Ich meine, es war Anfang der 90er Jahre, dass sie komplett eingerüstet war und von außen saniert worden ist. Es steht jetzt demnächst eine Innensanierung an. Also, dass die Elektroleitung, Wasserleitung, Heizung und so weiter, was ja alles schon aus den 60er Jahren oder so ist, dass das mal endlich neu gemacht wird. Und bei der Gelegenheit wird auch mal draußen drauf geguckt, ob da noch alle Steine da sind, wo sie hingehören, ob alle Wasserspeier noch an Ort und Stelle sind, ob irgendwas runterzufallen droht. Und dafür sind, glaube ich, bis morgen die Kräne hier und Architekten und welche aus dem Kirchenvorstand fahren gerade um die Kirche rum und gucken nach, ob alles in Ordnung ist.
Ja, und der Himmel ist strahlend blau und zahllose Menschen fotografieren mit Fotoapparaten, nehmen Sachen mit Smartphones auf, also es wird viel Bildmaterial entstehen.
Ja.
Und ich bin über ein Stück Frau Agnes gestolpert, als ich hier um die Kirche herum zum Hintereingang ging.
Ist da was runtergefallen?
Ja, also irgendwas ist runtergefallen. Auf jeden Fall dachte ich so, hoch, was liegt denn da? Und es war offensichtlich ein Stück von Frau Agnes.
Ach.
Ja.
Muss es dir gleich heimlich einstecken.
Oh, das ist eine gute Idee.
Dann hast du ein kleines Souvenir.
Erfährt da keiner, es bleibt von Taus.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und jetzt sind wir wieder da. Wir waren lange weg. Ich glaube, die letzte Folge haben wir im Januar aufgenommen. Jetzt haben wir schon wieder März. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber es war ja einfach viel zwischendurch, oder?
Es war viel zwischendurch, vor allem hier in Köln, denn es gab wieder Karneval.
Genau, es gab Karneval. Ich war jedenfalls viel unterwegs. Ich weiß gar nicht, Wiebke, warst du viel unterwegs oder verzichtest du auf den Karneval? Hm.
Ja, ich habe verzichtet. Teilweise gab es zu Hause Erkältungsvorfälle. Und mir war einfach auch gar nicht danach. Ich tue mich ja ohnehin ein bisschen schwer. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an unsere legendäre Karnevalsfolge erinnert. Da kam heraus, dass ich gar nicht mehr so sehr auf Karneval verzichte. Das wurde mir auch im Nachhinein erst klar. Es ist nach wie vor übrigens die am meisten gehörte Folge unserer.
Ach echt?
Ja.
Vielleicht sollten wir einfach alle anderen Folgen auch Karneval nennen. Dann werden die auch noch viel häufiger gehört.
Vielleicht. Vielleicht war einfach auch so die Neugier groß. Und ich denke, es gibt einfach ja auch, das haben wir auch festgestellt, sehr viel über Karneval zu erzählen. Hier in der Agneskirche gab es auch wieder einen Karnevalsgottesdienst.
Oh ja, der war wunderbar.
Ja.
Ja, war mein Highlight im Karneval. Tatsächlich, 17.500 Menschen haben den inzwischen gesehen. Kann man ja im Internet immer noch unter www.agnesalarv.de sich nachschauen. Das, glaube ich, ist auch noch in der Fastenzeit erlaubt. Ja, es war einfach toll. Eine legendäre Rede wirklich von Ludwig Sebus. Wer den jetzt nicht kennt außerhalb von Köln, das ist schon eine Kölner Legende. Ein Karnevalsdichter, Heimatdichter, ein Komponist und Texter von vielen Krätzchen. Und er hat erzählt von seinen Kriegserlebnissen. Und da konnte man schon eine Stecknadel fallen hören. Das war wahnsinnig intensiv. Und ja, die Leute waren.
Ja, wenn ihr euch jetzt wundert, in der Tat der Krieg, denn Ludwig Sebus ist, wie alt ist er?
Ja, 97.
97.
Genau, der war ein junger Mann und hat noch als Soldat im Zweiten Weltkrieg eingegriffen. Ja.
Das ist ja so, also selbst wenn ihr mit Karneval nicht viel am Hut habt, selbst wenn ihr vielleicht auch sonst, wenn euch wenig in einen Gottesdienst zieht, guckt da mal rein. Also ich finde es immer wieder ganz faszinierend, denn da ist eine Wahrhaftigkeit und eine große Empathie, ein großes Miteinander darin. Ich habe wirklich immer eine Träne im Knopfloch und so die Gänsehaut, denn das ist unheimlich mitreißend. Also auch wenn man die Aufzeichnung sich ansieht, wenn man mal reinguckt, Also es macht wirklich was mit einem.
Mich fasziniert vor allen Dingen das Netzwerk. Ja. Also wie toll und wie unkompliziert die Zusammenarbeit war. Die Kölner Ratsbläser haben am Anfang gespielt. Die proben ja hier in der Nachbarschaft in Pfort 10. Und als die da standen und angefangen haben, Du bist die Stadt zu spielen, da habe ich zum Georg Hinz gesagt, der neben mir die Lieder immer anmoderiert hat. Ich sage, Georg, jetzt muss ich heulen. Ich weiß nicht, ob ich das hier alles durchstehe. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne und intensive und auch ernste und heitere Stimmung zugleich. Ja,
ja. Also man bekommt auf jeden Fall mal so ein bisschen Gefühl für den dafür, wie auch eben Kölner Karneval sein kann. Und zwar abseits von den medienwirksamen Bildern aus dem Quartier Lateng. Da war ja auch wieder echt die Hölle los. Ne? Es gibt einfach viele Menschen, die hier nach Köln fahren, um sich kräftig zu besaufen und mal ordentlich über die Stränge zu schlagen. Ja, auch das ist Karneval. Und natürlich ist es auch so, überall, man sieht es auf der Karte vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, überall da, wo Karneval war, ist jetzt wieder alles dunkelrot. Ne? Es ist so, dass auch das bringt der Karneval mit sich.
Aber
guck da trotzdem mal rein, genau, in den Karnevalsgottesdienst.
Guck mal rein.
Also es macht wirklich was, also es ist unheimlich berührend.
Und mir fällt jetzt eine geniale Überleitung ein zu unserem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Mhm. Ich finde, in diesem Karneval habe ich gemerkt, auf was die Leute alles verzichtet haben in den letzten zwei Jahren. Weil ich habe auch ganz viel wunderbaren Karneval auf der Straße gesehen. Ich habe an einem Samstag in so einer Eckkneipe in der Nähe vom Neumarkt im Griechenmarkt Karneval gefeiert, also eine Eckkneipe wie so 1975, ja. Und mit belegten Brötchen und irgendwie, da stand so ein Pavillon vor der Tür und die Leute wiegten sich in der Musik und es war alles ganz nett und es war alles sehr, sehr freundlich und irgendwie gemeinschaftlich. So Straßenkarneval eigentlich, wie man sich das wünscht, Straßenkneipenkarneval. Mhm. Und ich habe ganz, ganz oft, ich habe zum ersten Mal Nobel verbrannt, Zelebrateur sozusagen im Kölner Süden. Und das war auch total beeindruckend. Wir haben da in einem Vorhof von einem Kloster Sünden verbrannt, nachher noch den Nobel ins Feuer geschmissen. Und das 60 Leute im Kreis, einer mit der Gitarre und irgendwie geschunkelt, den Karneval weggeschunkelt, das war zutiefst berührend. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, da hat wirklich, wirklich, wirklich was gefehlt in den letzten Jahren. Und womit wir beim Thema sind.
Ja, es gab einen großen Verzicht, aber nur ganz kurz, wer jetzt sich fragt, was ist denn ein Nubbel? Es ist eine Figur, die über dem Eingang von der Kneipe oder über dem Tresen von der Kneipe hängt und den ganzen Karneval, also die Hochzeit des Karnevals mitmacht. Und in der Nacht von Karnevalsdienstag auf den Aschermittwoch wird dann der Nubbel durchs Viertel getragen. Und es gibt eine Art, eine Ansprache, einen Gottesdienst sozusagen.
Weinen.
Ja, und es wird nochmal dann aufgelistet, für was der Nubbel jetzt alle schuld ist. Also alle Schuld wird auf den Nubbel geladen und dann wird der Nubbel verbrannt.
Ja.
Und gab es auch Aschekreuze?
Also, ich erzähle mal kurz was zu meiner Nubbelverbrennung.
Ja.
Eigentlich war das eine Sündenverbrennung. Der Bürgerverein von Raderberg und Beintal, machen das seit 5 Jahren. Und der Uli hatte mich gefragt, ob ich da mit dem evangelischen Pfarrer von Doch zusammen diese Sünden verbrenne. Und die machen das ganz nett. Die haben so Sündenkarten. Die verteilen die vor Karneval in den Kneipen. Und dann kannst du da eine Sünde eintragen, die du gemacht hast, und hängst die da in einen Beichtstuhl. Also in diesen Kneipen steht irgendwie ein Beichtstuhl. Und dann pinnst du die da dran. Und dann am Dienstag geht der Uli rum, sammelt alle Sünden wieder ein. Genau, dann treffen wir uns und sind die Karten durchgegangen und haben dann, der evangelische Pfarrer und ich, jeweils so 10 Sündenkarten einbehalten, wo wir dachten, ach, die sind ganz nett, ganz witzig, und dann kann man am Feuer nochmal was kommentieren. Und sind wir dann irgendwann zum Feuer gegangen, ich glaube um 8 hatte das angefangen. Da haben wir ein Lied gesungen, dann haben wir abwechselnd die Sünden vorgelesen. Da waren dann natürlich total witzige Sünden dabei. Also zum Beispiel,
erzähl mal,
ich habe mein Kind im Bus vergessen.
Oh.
Ja, war eine Sünde oder ich habe jemanden an mein Spitzebütze dran gelassen, ne? Oh. Weil es gibt ja das Lied, ne? Mir sind ein kölsche Mädchen Spitzebütze an, wir lassen uns nicht dran fummeln und einer hat geschrieben, ich habe aber doch jemanden dran fummeln lassen. Jemand schrieb, ich habe Sing mich eine Huss gesungen, mich aber nicht dran gehalten, sondern immer weiter gefeiert, so Sachen. Also wirklich sehr, sehr nett. Dann konnte man immer irgendwie so einen melancholischen oder einen lustigen Satz dazu sagen, das so ein bisschen kommentieren. Ja, war toll. Ja. Mhm. Und ich finde sowas braucht es eigentlich. Ich habe den Karnevalsdienstag immer nicht so richtig verstanden. Aber jetzt, wo ich selber mal Nubbel verbrannt habe, also ist mir dieser Tag richtig sympathisch geworden.
Ja, also ich fand das immer sehr schön. Es gab ja hier auch immer mal so einen Umzug durchs Viertel. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch, dass die Leute vom Labor am Ebertplatz und so mit dabei waren. Ne? Der Michael Nowotny da, der vom Labor am Ebertplatz, der Künstler, war auch mal dann als Zeremonienmeister unterwegs. Und es war einfach so dieses offizielle Ende, ne, wenn also die Trommel ging, jemand ging mit der großen Pauke mit, dann wusste einfach auch so, die ganze Stadt, jetzt ist es vorbei.
Ja.
So, das ist jetzt Schluss und ne, jetzt kommt der Aschermittwoch.
Genau, du hast und gefragt, gibt es Aschekreuz, gab es Aschekreuze? Ja, bei uns in der Kirche gab es auch Aschenkreuze. Ja. Na klar.
Und dann fängt die große Zeit des Verzichts an. Das war jetzt gar nicht der Grund, warum wir uns heute für dieses Thema entschieden haben. Jetzt verlassen wir den Karneval. Wir hatten einen Termin vereinbart und dann schrubest du mir verschiedene Themenvorschläge und mich sprang so der Verzicht an. Denn das ist so ein Thema, das so kantig ist. Also mir fällt dazu ganz viel Gutes ein, mir fällt dazu aber auch ganz viel Unangenehmes ein.
Ja, geht mir genauso.
Ja. Verzicht. Verzicht in der öffentlichen Diskussion taucht ja immer dann auf, wenn es irgendwie darum geht, in irgendeiner Form unsere Welt lebenswert zu erhalten, und zwar für alle.
Ja.
So, und das heißt einfach, dass es ganz logisch ist, dass nicht alle westlichen Länder, dass wir alle nicht ganz so weitermachen können, wie wir es so gewöhnt sind in den letzten 20, 30, 40 Jahren, sondern wir werden zwangsläufig in irgendeiner Form an unserer Lebensform etwas ändern müssen, wenn wir nämlich nicht um der Welt und um unserer Mitmenschen willen anfangen, hier zu verzichten, dann werden wir irgendwann alle verzichten müssen, weil das wird halt kommen. Also es ist unausweichlich. Also jetzt zuckt ihr vielleicht draußen zu Hause zusammen und denkt, oh nein, jetzt nicht hier auch noch. Hm. Aber wir müssen mal darüber sprechen, was Verzicht eigentlich bedeuten kann.
Genau. Und erstaunlich, beim Verzicht ist ja oft immer, soll der andere verzichten, nicht man selber, ne?
Ja.
Also ich bin jetzt auf das Thema Verzicht nochmal gestoßen, weil als eine Folge von so einem Karnevalsgottesdienst ist, dass wir in der Agneskirche zurzeit ein großes Menschennest stehen haben. Also ihr müsst euch das vorstellen wie ein großes Vogelnest. Es hat aber einen Durchmesser von deutlich über 1,50 Meter. Die wunderbare Kölner Künstlerin Christiane Rath hat es zum Karnevalsgottesdienst aufgebaut, weil das Thema des Gottesdienstes war ja so ein bisschen Heimat. Und dieses Nest bleibt jetzt noch stehen bis über Ostern hinweg. Und ein leeres Nest. Sie hat halt auch gesagt, legt da bitte nichts rein. Also man könnte jetzt auf die Idee kommen, da legt man Eier rein oder sowas. Und sie sagt, bitte auf gar keinen Fall. Das Einzige, was ihr reinlegen sollt, das seid ihr selber. Ja, also Kinder, Erwachsene, völlig egal, die dürfen sich reinsetzen, reinknien, reinstellen. Und für mich bedeutet mich hat dieses leere Nest schon sehr zum Nachdenken angeregt. Zum Beispiel mit Kindern habe ich schon überlegt, von was willst du weniger haben? Und das kann man, finde ich, an so einem leeren Nest ganz gut überlegen, ja. Oder was verändert sich, wenn es von irgendetwas weniger gibt? Weniger Hass, weniger Müll, weniger und so weiter.
Aber hilf mir da mal auf die Sprünge. Wie kommst du von einem Nest auf weniger haben?
Naja, du kommst erstmal dahin und das ist leer. Mhm. Und sofort geht die, ich finde das erstmal eine Provokation, weil das Nest ist leer und es bleibt auch leer. Und die Menschen kommen in die Kirche oft und fragen, was kommt denn da mal rein oder so. Und dann sage ich immer, da kommt erstmal gar nichts rein, sondern guck dir das Nest mal an und setz dich mal mit dieser Leere auseinander. Also das Nest ist ja eigentlich eine Leerstelle für etwas, also für für etwas eben, was nicht da ist. Also wir Menschen neigen ja oft dazu, irgendwas Leeres immer direkt irgendwie voll zu machen mit Gedanken, mit Plunder, mit Krempel, mit irgendwas. Und das Nest ist erstmal ein leeres Nest. So, und das finde ich eine sehr angenehme, also ein sehr angenehmes Bild eigentlich. So. Und mich regte eben diese Leerstelle auch angeregt, über das Weniger nachzudenken. Ja, und nicht irgendwas, irgendein Nest, irgendein freier Raum direkt wieder voll zu müllen. So. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken, und mich regt eben dieses Nest sehr dazu an, nochmal über das Verzichten nachzudenken, wohlweislich, weil ich als Kind und als Jugendlicher, eigentlich auch als junger Erwachsener, lange keinen rechten Zugang zum Verzichten bzw. zur Fastenzeit gefunden habe.
Ja, du hast ja schon mal erzählt, dass du ja auch in einem sehr christlichen Haushalt groß geworden bist. Spielte Fasten eine große Rolle bei euch?
Ja, ich würde schon sagen, aber eher auf so einer moralischen Ebene. Also ich glaube, meinen Eltern ist es mir, uns, auf meinen Geschwistern weiß ich nicht, für die kann ich jetzt glaube ich nicht sprechen, aber mir jedenfalls nicht so richtig gelungen, das begreiflich zu machen, was das soll. Also außer auf einer moralischen Ebene, das ist jetzt halt die Fastenzeit so, aber was das Gute daran soll, also Fastenzeit als Chance, also Verzicht als Gewinn oder so, das konnten die uns oder mir jedenfalls nicht beibringen. Und ich glaube, die Uneinsichtigkeit oder mir hat dieses Verzichten sich erstmal nicht erschlossen. Ich bin am Land groß geworden, wir haben aus dem Gemüsegarten gelebt, mein Vater war Alleinverdiener, der hat nicht viel Geld nach Hause gebracht. Ich habe die Hosen meiner älteren Cousins aufgetragen, ja. Das war auch nicht immer angenehm, wenn die mit einer großen Tüte kam, mein Onkel, der war voll mit Kleidern. Meine Mutter hat die auf der Maschine zurechtgeschneidert, ja, dass sie dann irgendwie wieder passten oder von der Länge her und so. Und die alten Pullover, die irgendwie schon drei Generationen getragen hatten. So, und wenn du sowas erlebst, fragst du dich natürlich, warum soll ich auf was verzichten?
Ja, wie jetzt Verzicht? Das geht ja eher ums Mehr und nicht genau. ums Weniger.
Genau, und deswegen fand ich die Fastenzeit irgendwie eine schwierige Zeit. Und lange habe ich gedacht, die Kirche ist so ein Spielverderber. Ja, es ist das Palaver von Karneval und alle sind gut drauf und freuen sich und alle sind fröhlich. Und dann kommt der Peng, der Aschermittwoch. Ja, und da immer sagt man ja, kriegt man ja gesagt, bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehrst. Und das ist ja irgendwie auch, als Kind denkst du, das ist ja auch wie so ein Schlag mit der Keule, ne? Und dann kommt wieder irgendein alter Priester oder irgendein Erwachsener und sagt dir mal, wo die Glocken hängen quasi. Also mich hat das überhaupt nie motiviert.
Worum ging es bei dem Fasten bei euch? Also was musstest du fasten? Ging es jetzt nur rein um Essen? Also habt ihr irgendwie auf Fleisch verzichtet? Es gab weniger Kuchen oder gut, Alkohol wird es nicht gewesen sein, du warst ja noch klein.
Also, wie gesagt, wir waren kleinbürgerliche Verhältnisse, würde ich mal sagen. Da war es nie üppig. Und was ich im Nachhinein super fand, meine Eltern haben immer sehr kontrolliert nur Fleisch gegessen. Das hatte bestimmt auch was mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Was die immer durchgezogen haben, war freitags kein Fleisch zu essen. Das war jetzt nicht nur in der Fastenzeit so, sondern das war immer. Und es gibt ja in der katholischen oder in der christlichen Tradition diese zwei besonderen Fasttage. Das ist einmal Aschermittwoch und Karfreitag, wo du im Prinzip gar nichts essen sollst, oder einmal am Tag sollst du dich satt essen, so. Und das haben meine Eltern schon sehr streng befolgt und auch von den Kindern sozusagen erwartet, dass sie das machen. Jetzt auch nicht kleinlich kontrolliert oder so, ja. Ansonsten habe ich immer den Eindruck gehabt, wir sollten auf das verzichten, was Spaß macht. Und glaube ich, so war immer die Begründung. Und wir haben ja mal eine Folge, oder haben häufiger schon mal erzählt, wo wir herkommen. Ich komme halt vom Land. Da gab es dann nur Kirche, Fußball und Fernsehen. Und dass der Fernseher war, obwohl er nur drei Programme hatte, war halt das Fenster zur Welt. Und damit ging es dann mal los. Dann haben meine Eltern und meine Mutter vor allem gesagt, der Fernseher bleibt aus. Und das war für mich als Kind schon eine Katastrophe, weil wenn du hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen wohnst, dann fährst du ja nichts mehr, wenn das Ding aus ist. So, aber
Aber es ist ganz interessant. Also ich meine, die Fastenzeit ist ja so etwas, was unglaublich angesagt ist. Ne? Also egal, wen man jetzt so trifft, es gibt ja schon immer so die Frage, und was fastest du? Und im Grunde ist das ja eigentlich extrem verwunderlich. Also es gibt ja wenige so aus der Kirche stammenden Riten, Rituale, die so dermaßen in der Bevölkerung, in der Gesellschaft verbreitet sind. Ne? Es ist vielleicht die Weihnachtszeit, also Adventszeit und Weihnachten. Hm. Ostern, klar, ne, färben irgendwie, ja, vielleicht auch nicht mehr alle so viele Leute Eier, ne, aber es ist halt schon mehr so das Hasenfest inzwischen. Aber Fasten ist irgendwie total angesagt. Und dann geht es irgendwie darum, genau wie du gesagt hast, so, wir müssen jetzt auf was verzichten, was uns vielleicht viel Freude macht. Genussmittel, ne, also keine Schokolade essen oder sonstige Süßigkeiten, kein Alkohol. Fernsehen spricht ja kaum mehr jemand davon, vielleicht weniger, ne, Serien gucken bei
Internet bezahlen. Und soziale Medien, ne?
Ja, das genau, ist, glaub, Social Media, ja.
On Vogue.
Und das ist ja, ne, finde ich, ähnlicher Gedanke wie du beim Fernsehen vorhin, ne? Das ist ja eigentlich auch so Zugang zu Nachrichten, Zugang zu Menschen, mit denen man verbunden ist. Warum sollte ich die jetzt wegfasten? Also das hat sich ja auch so einiges geändert. Hoppla, ich stoße immer gegen diese, wie nennt man das noch?
Notenständer.
Gegen den Notenständer. Eigentlich ist der total toll, weil ich habe hier meine Notizen draufstehen. Aber ich stoße halt immer dagegen. Wenn es also zwischendurch mal Dong macht, dann wisst ihr, ich fuchtel wieder. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant, dass das so populär ist. Und es hängt vielleicht auch mit dem Diätgedanken zusammen. Ne? Alle versuchen irgendwie abzunehmen und Alkohol ist natürlich und Schokolade, Chips sind irgendwie auch probate Mittel oder manche verzichten jetzt eben auch auf Fleisch. Es ist ja auch alles gar nicht so sinnlos. Mich verwundert es bloß, dass dann in dem Moment, ne, dann man sich doch irgendwie was abzwackt, ohne aber es so einzubetten in diesen großen Gedanken, der eigentlich hinter dieser Fastenzeit steht, nämlich wo es auch so um Klarwerdung, um Bewusstwerdung geht. Also ich finde, das ist schon so auch eine gute Zeit, eine gute Seite von Verzicht. Ich muss hier einschieben, ich faste momentan gar nicht. Also ich hatte mal kurz überlegt, will ich das jetzt? Und es ist aber einfach, es gibt einfach ein paar Gründe, warum ich da überhaupt gar keine Lust gerade drauf habe. Kommen wir vielleicht auch nachher noch drauf. Also diese Möglichkeit, wenn ich etwas wegnehme, mal zu gucken, gehört das wirklich zu mir? Also so diese
Fokussierung. Ich glaub, etwas,
ja, Fokussierung, also vielleicht mal gucken, was ist denn das Wesentliche? Brauche ich das denn überhaupt? Ich hatte mal ein paar Jahre keinen Fernseher, das war vielleicht ganz ähnlich. Also in der Zeit habe ich wahnsinnig viel gelesen. Habe natürlich auch viel einfach nicht mitbekommen. Aber war es jetzt schlimm? Weiß ich nicht. Geht so. Aber es gibt ja einen Übergedanken, warum man jetzt fastet. Vielleicht kannst du das viel besser herleiten, als ich jetzt mit meinen rudimentären Kenntnissen.
Also ich finde, es gibt eine sehr attraktive Seite des Verzichtes, da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch verstärkt drauf zu sprechen kommen. Und es gibt eine, die mir jetzt nicht so einleuchtet. Ich fange mal mit der an, die mir nicht so einleuchtet. Das ist die Seite, die sich um Selbstoptimierung dreht. Also sozusagen das Thema Diät, ja, das Thema weniger von etwas haben, machen, erleben, konsumieren, um sich selber zu unter Kontrolle zu haben, um aus Disziplinierungsgründen, aus Optimierungsgründen, also dass man leistungsfähiger wird, dass man schneller wird, dass man an sich arbeitet, so, ja. Also ich meine, diese ganze Optimierungsliteratur, die 10 besten Tools, um was weiß ich, die 10 besten Tools, um etwas wegzulassen, damit irgendwas anderes passiert, so. Also ich fasse zusammen, Fasten als Selbstoptimierungsverfahren. Das finde ich irgendwie schwierig. Interessant finde ich den sozialen Gedanken des Fastens. Das ist mir in diesem Jahr auch nochmal deutlich geworden, auch als ich an dem Nest stand, von dem ich gerade erzählt habe und über ein paar Sachen nachgedacht habe. Fastenzeit, da steckt ja das Wort Fasten drin. Im Englischen hört man das ja noch, wenn man fliegt. Also was wir beide nicht mehr tun, glaube ich. Also ich habe es auch ewig nicht mehr gemacht. Und der Pilot sagt irgendwann, fasten your seatbelt, also festige deinen Gurt. Also die Fastenzeit ist ja letzten Endes auch eine Zeit, wo du drüber nachdenkst, woran halte ich mich eigentlich fest? Ja, du hast gerade gesagt, was ist eigentlich wesentlich? Ich würde sagen, die Fastenzeit ist auch eine Zeit, wo ich drüber nachdenken kann, was verbindet mich fest mit anderen? So. Und ich finde, wenn man mal Dinge weglässt, wird das ja auch bewusster. So. Also, wenn ich weniger konsumiere, habe ich vielleicht mehr Zeit, mich umzugucken und zu sagen, mit wem lebe ich eigentlich zusammen? Was sind eigentlich dessen Bedürfnisse und was macht der gerade? Also, ich glaube, wenn man was weglässt, dann kommt der andere also ein bisschen stärker in den Blick. Und das finde ich eigentlich interessant. Das kann man ja bis ins Politische hinausdehnen. Wenn ich auf das Autofahren verzichte, ja, dann kommt in den Blick, wie bewegen sich eigentlich andere. Also wenn ich nie mit der Bahn fahre, dann kriege ich das ja gar nicht mit, wer eigentlich in so einer Bahn unterwegs ist. Und dass diese Menschen natürlich auch ein Bedürfnis haben, sich zu bewegen und von einem Ort zum anderen zu kommen. Also weniger Individualverkehr zum Beispiel, ja, öffnet den Blick auf den anderen. Das ist jetzt meine politische Aussage oder ein politisches Beispiel. Und das finde ich beim Thema Verzichten eigentlich sehr, sehr interessant und auch sehr modern. Mhm. Oder das Thema Fleisch. Wir haben ja schon häufig über Tiere gesprochen. Die Hörerinnen und Hörer wissen, wir beide sind große Tierfans. Und der Verzicht auf Fleisch öffnet den Blick auf das Lebewesen Tier. Ja? Mhm. Also dadurch, dass du dadurch, dass du auf das Fleisch verzichtest und das in gewisser Weise entfunktionalisierst, wird dein Blick wieder auf die Kreatur sozusagen zurückgelenkt. Und du kriegst eigentlich wieder mit was für Tieren du auch zusammenlebst oder zusammenleben könntest. Und wer ist das eigentlich? Also du fängst an, dich für Tiere zu interessieren. Mhm. Und das finde ich eigentlich interessant.
Ja, also etwas wegnehmen, das öffnet eben den Raum dafür, auch darüber nachzudenken, ne? Weil man eben nicht das Ding in dem Moment oder der Umstand im Raum steht, sondern es ist ein leerer Raum. Und ein leerer Raum lädt einfach auch ein, sich da Gedanken zu machen, Gefühle entwickeln zu lassen, Begegnungen herzustellen. Also über die Leere ist ja schon so etwas und da sind wir bei dem leeren Nest, die man nicht zwangsläufig mit Dingen wieder füllen kann, sondern die man einfach auch mal als Freiraum da lassen kann. Ich muss gerade ein bisschen darüber nachdenken, was du so erzählt hast, weil diese politische Dimension des Verzichts, denn das ist ja dann ganz häufig auch sehr aufgeladen und zwar mit viel Affekt. Ich glaube, dieser Affekt, dass man sofort darauf reagiert, oh mein Gott, die wollen mir etwas wegnehmen, ne, die wollen mir was verbieten, das steht ja, das übertönt ja oftmals auch so, dass man überhaupt erstmal darüber nachdenken kann, was genau bedeutet das denn, wenn ich meinetwegen nicht mehr Auto fahre oder weniger Auto fahre oder vielleicht einfach kein eigenes Auto habe, sondern dieses Fahrzeug mit jemand anderem teile, auf was verzichte ich denn dann wirklich? Mhm. Ich bin ja davon überzeugt, dass es gar nicht so oft darum geht, dass man auf ein Fahrzeug verzichtet, sondern dass das Auto ja auch für etwas steht, ne? Für diese Autonomie, die man vielleicht hat, vermeintliche Gefühle, ne? Das kommt ja immer wieder von Freiheit, obwohl man sich ja von ganz vielen Sachen gleichzeitig da abhängig macht, ja, ne? Von der Infrastruktur, sei es von Tankstellen, sei es von jemandem, der einem dieses Fahrzeug repariert, sei es irgendwie, dass man den Platz braucht, wo man das Auto hinstellt. Ein Führerschein muss man machen. Ne? Also es sind unfassbar viele Abhängigkeiten. Man muss irgendwie durchschnittlich 300 Euro pro Monat berappen, ohne dass das Auto überhaupt jemals gefahren wäre. Ne? Allein die Anschaffung und die Unterhaltung. Also ein weites Feld, um Effi Briest als Gewohnheitsautofahrer mal zu zitieren. Also, worauf verzichte ich denn dann? Und was bedeutet das vielleicht? Also, wo entstehen vielleicht Freiräume, in die ich, die normalerweise dann
Ja.
eben voll stünden, ne? Die ich betreten könnte, um mal zu gucken, was passiert, bevor ich dann im ersten Affekt schon wieder alles abwiegel und sage, nee, das geht gar nicht, weil ich müsste ja dann auf was verzichten, ihr wollt mir das verbieten und ich werde ein Leben ohne nicht führen können. Und das ist so etwas, dann lädt sich einfach diese Atmosphäre so auf, dass man überhaupt nicht darüber nachdenken kann oder nicht mehr darüber sprechen kann, was denn dieser Verzicht im Grunde bedeuten würde. Und das haben wir ja schon ganz zu Anfang gesagt, Verzicht hat verschiedene Facetten. Das kann eben durchaus etwas, es muss nichts durchweg Negatives sein, sondern es kann eben auch positive Seiten haben. Also Verzicht kann auch Erleichterung bedeuten. Ich erinnere mich noch gut, ich komme ja aus dem Sauerland, ne? Also Peter und ich sind ja auf dieselbe Schule gegangen und näherten uns dieser Schule sozusagen aus zwei Richtungen. Ich aus Richtung Sauerland, du aus Richtung Oberbergischen. Also die Schule war auch im Oberbergischen. Eine Gegend, in der es recht wenig Nahverkehr gibt.
Ja.
Also ich bin im Prinzip mit dem Auto zur Welt gekommen. Es war ganz klar, sobald ich das entsprechende Alter erreiche, muss ich ein Auto haben und bin mit dem Auto rumgefahren. Und es war für mich auch die absolute Befreiung. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, ne? Ohne irgendjemanden bitten zu müssen, wegfahren
Ja,
zu
klar.
können.
Ja.
Es ist ja auch so, Sauerland, ne, auch wenige Radwege. Es hat sich inzwischen wirklich geändert auch, muss man wirklich sagen. Ich fahre ja inzwischen auch mit dem Fahrrad in Sauerland und wieder zurück. Oder mit Bahn und Rad auch manchmal. Ein etwas, was mich bei den ersten Malen auch komplett irgendwie verblüfft hat, dass das geht. Aber es ist halt auch eine unheimliche Abhängigkeit.
Ja, klar.
So. Und das bedeutet aber, ohne ging es halt nicht. So, und als ich mein Auto abgeschafft habe, ja, habe ich erst mal gemerkt, wie unglaublich erleichternd dieser Verzicht war. Denn ich musste nicht mehr daran denken, dass das einen Reifenwechsel braucht, einen Ölwechsel, nicht
Ja,
zum
klar.
TÜV. Ich musste mir keine Gedanken machen, wo es steht oder wie auch immer, weil wir schweifen ja ab ins Mobilitätsthema. Aber es ist ein Beispiel, finde ich, ein ganz nahes Beispiel für Verzicht. Und jetzt am Freitag ist ja hier der globale Klimastreik wieder von Fridays for Future und eingeladen sind natürlich auch alle in irgendeiner Form, sich zu beteiligen. Und auch da wird es wieder darum gehen, was man weglassen könnte. Das sind ja auch alles Vorschläge. Und ich meine, viele Studien aus der Wissenschaft untermauern die einen Vorschläge mehr als die anderen. Wir werden einfach zwangsläufig auf irgendetwas verzichten müssen. Wenn wir das nicht freiwillig tun, dann wird die Klimakatastrophe eines Tages dafür sorgen, dass wir das nicht mehr geht, auf was man vielleicht jetzt noch freiwillig verzichten
Ich will mal ein
könnte.
positives Beispiel nennen, was
Ja.
mich echt beflügelt gerade, ein bisschen wenigstens. Du erinnerst dich ja vielleicht noch, ich weiß nicht, wie lange es her ist, 10 Jahre oder so, haben die Grünen, glaube ich, waren das, die haben diesen Veggie Day vorgeschlagen.
Ja, ich erinnere
Also
mich.
irgendwie ein Gesetz oder eine Verordnung irgendwie, dass es einmal in der Woche kein Fleisch geben soll in Kantinen und in der Schule und so. Und du erinnerst dich ja gewiss auch noch, was das für ein Aufschrei war
Ja.
und dass die Menschen oder dass, ja, dass die Menschen damals also im Prinzip haben die Grünen deswegen eine Wahl verloren. So, Punkt.
Ja.
Und wir sind jetzt 8 Jahre vielleicht weiter. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Vielleicht maximal 10. Und heute ist das ja kein Aufreger mehr, ne? Also, ich habe jetzt vor einigen Wochen in einem Wirtschaftsteil von der Zeitung gelesen, dass tatsächlich der Umsatz, ein blödes Wort, in den im Schlachthof bei bestimmten Tieren, also auf jeden Fall waren
Schwein.
es die Schweine, um fast 10% gesunken ist. Und ich glaube, das hat nicht nur was mit Corona zu tun, sondern das hat echt damit was zu tun, dass die Menschen anfangen zu entdecken, was sie auch gewinnen, wenn sie auf, was sie gewinnen, wenn sie auf Fleisch verzichten und was vor allen Dingen die Tiere gewinnen. Also, ich habe einen Freund, der sich da ein bisschen auskennt, der sagt, das mit der Tierindustrie wird nicht mehr lange funktionieren, weil dieses Geschäftsmodell das wird nicht mehr lange so funktionieren, weil die einfach, weil sie da nicht mehr auf ihre Kosten kommen und so weiter und so weiter. Und das finde ich schon, also das hätte ich niemals gedacht, ne, dass wir da schon so weit sind. Und wenn man halt die jungen Leute anguckt, für die ist ja Vegetarismus und sogar Veganismus ja fast schon obligatorisch zunehmend, ne? Also das finde ich toll.
Zumindest hier in der Stadt.
In der Stadt.
Ja.
Ein letzter Gedanke, das ist ja eigentlich das christliche Freitagsfasten, ne? Also eigentlich, das ist eine ganz lange katholische, christliche Tradition, ne? Dass man, habe ich ja gerade schon gesagt, freitags kein Fleisch isst. Und ja, auf einmal wird daraus eine breite Bewegung. So. Und was vor 10 Jahren noch politisch völlig unmöglich schien, wird jetzt schon selbstverständlicher. Also, wenn ich das betrachte, dann kommt bei mir schon Hoffnung hoch, dass bestimmter Verzicht sich einfach als segensreich auch durchsetzen wird bei Menschen.
Man muss ja auch sagen, bevor die Industrialisierung der Landwirtschaft losging, bevor es also sowas wie Massentierhaltung gab, und Fleisch immer billiger wurde, war es ja auch normal, dass Menschen gar nicht so viel Fleisch aßen, ja,
Ja, klar.
weil es einfach schlicht nicht verfügbar und nicht
Ja.
bezahlbar war. Und dann hat man eben andere Sachen gegessen.
Ja.
Also wenn man sich so die viele, viele traditionelle Gerichte anguckt, die Minestrone, was weiß ich, hier Himmel und Erd oder weiß der Himmel was, das sind ja häufig die Kartoffelsuppe, ne? Natürlich kann man da auch Fleisch reinschmeißen, ne? Dann wurde in die Wurst alles gesteckt, was irgendwie übrig geblieben ist.
Ja.
Und dann gab es da vielleicht ein Stück Wurst dazu. Aber ansonsten sind es halt viele Gerichte, die traditionell einfach Reste beinhalten und nicht häufig viel Fleisch, sondern eben das, was übrig blieb. Das ist ja auch gut so.
Absolut, ja.
Also es ist insgesamt könnte man es vielleicht auch einfach mit so einer positiven Verknüpfung belegen. Also ich meine, es gibt ja insgesamt auch so diese große Sehnsucht nach einfachem Leben. Also es gab jetzt eine ganze Weile, gab es so diesen Trend des Minimalismus. Ist ja, ich finde, durchaus auch ein bisschen eine Luxussache, ne? Also wenn ich nichts habe, dann kann ich auch nicht auf etwas verzichten. Wenn ich hungrig oder durstig bin, dann werde ich auch nicht groß zum Fasten neigen
Ja.
oder mir überlegen, auf was ich denn jetzt noch verzichten könnte. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten auch vorher, ganz kurz, viel mal, bevor wir hier anfingen mit der Aufnahme, das Stichwort Tiny House.
Ja.
Ja, also die große Tiny House Bewegung, also wo es eher darum geht, ganz auf ganz kleinem Wohnraum sich einzurichten, was einfach enorme Kosten spart, Ressourcen spart und auch viel bezahlbarer ist, als wenn jeder in so einem großen Eigenheim sitzt.
Ja.
Und ich finde, es hat ja wirklich auch so seinen Charme, seinen Reiz.
Absolut, absolut. Also meine Frau ist ein Riesenfan davon. Er hat sich schon wahnsinnig viel dazu informiert. Und ihr Riesentraum wäre es, später tatsächlich mal in so einem Tiny House zu leben. Ja.
Ja. Erinnert ein bisschen an Thoreau's Walden, ne, der
Ja.
ja auch für 2 Jahre in eine Blockhütte gezogen ist.
Ja, die
Ja.
Eugenies in der Tonne. Ne?
Diogenes in der Tonne. Ah, ich muss immer, wenn ich an Verzicht denke, auch an so einen schönen alten Stich von Dürer denken, ne, der Hieronymus in seinem Gehäus.
Ja.
Und das hat sich mir so eingebrannt, als ich auf diese hier über das Thema nachdachte, hatte ich sofort Hieronymus wieder vor Augen. Ne? Also man sieht von übergebeugt an einem Tisch über ein Buch oder beim Schreiben einen alten Mann. Und es ist ein ganz gemütliches Haus oder so ein gemütlicher Raum, in dem er ist, mit schönen Fenstern und es sieht alles so schön und gemütlich aus. Also es hat sich mir total eingebrannt. Er ist umgeben von Büchern und er schreibt was und vorne liegt ein Hund und ein Löwe, die Hauskatze sozusagen. Ist ja, der Löwe weist ja immer irgendwie auf den Hieronymus hin und auch der Hund. Das hat mit den Legenden, mit den heiligen Legenden auch zu tun. Ne? Die haben ja immer so bestimmte Attribute, damit man sie auch zuverlässig erkennt.
Ja.
Und das ist für mich aber auch so dieses Eremitendasein, ne? Diese weisen Männer, weise Frauen, die ja dann häufig als Hexen bezeichnet wurden, die alleine in ihren kleinen Wohnorten hockten und zufrieden waren.
Ja.
Finde ich ganz schön.
Du hast ja schon erzählt, worauf du verzichtest, also zum Beispiel auf das eigene Auto und das weitestgehend auf das Autofahren. Worauf fällt es dir noch leicht oder schwer zu verzichten?
Ja, es sind natürlich so Sachen, die mir leicht fallen, weil ich sie einfach noch nie besonders gerne gemacht habe. Ich meine, Fliegen, ja, ich weiß noch, ich glaube, ich bin mit 25 oder 26 bin ich zum ersten Mal in meinem Leben geflogen. 23? Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwie Mitte 20. Und das war echt irrsinnig, ne? Ich fand das wirklich fantastisch. Das Zweite war aber, dass ich es ganz schrecklich fand, weil ich die Welt von oben gesehen habe und dachte, ach du Schande, so sieht die aus. Alles schön, ne? In schönen Rechtecken, ne? Und so vom Menschen gestaltet und sieht von außen, von oben gar nicht mal so schön aus, sondern man sieht überall nur, oh mein Gott, hier war er auch und da war er auch und alles ist so in hübsche Rechtecke und Linien sortiert. Und ich glaube, zuletzt bin ich kann es wirklich an zwei Händen locker abzählen, wie ich geflogen bin. Zuletzt bin ich 2014 mal geflogen. Da dachte ich, das sei eine ganz tolle Idee, mal über ein verlängertes Wochenende nach Barcelona zu fliegen. Und in dem Moment, wo wir es dann taten, merkte ich auch, zum einen ist es überhaupt nicht meins, dieses schnelle Reisen, mal eben irgendwo hin und dann wieder zurück. Und das erschien mir so irrsinnig, wo ich dachte, meine Güte, also dieser energetische Aufwand dafür, zwei Menschen über ein Wochenende, gut, es saßen natürlich mehr in einem Flugzeug, aber zwei Menschen irgendwie nach Barcelona zu karren, die sich dann irgendwie von der Reise erschöpft, 2, 3 Tage durch die Stadt schleppen und dann wieder nach Hause geflogen werden. Und dafür dann so ein riesen Flughafen und ein riesen Flugzeug. Also es ist doch totaler Irrsinn. Und in dem Moment habe ich eigentlich auch beschlossen, nee, das muss ich echt nicht mehr machen. Also ich halte es, ich habe es einfach schon damals für Unsinn gehalten. Ja, und deswegen fällt es mir schwer, aufs Fliegen zu verzichten.
Nicht schwer.
Nein, genau, es fällt mir nicht schwer, aufs Fliegen zu verzichten. Ich muss auch sagen, dass ich man hat ja immer auch so den alten Knotterer, so ein Nörgelrentner, Fensterrentner in sich, ne? Dass es mir auch schwerfällt, bei anderen Verständnis dafür zu haben, wenn sie stoisch ihren der Flugreise ins Warme im Februar nachgehen oder gewohnheitsmäßig, ne, die eine Fernreise im Jahr machen. Es fällt mir schwer, echt. Ich auch denke, wenn jemand Familie hat, ne, oder es wirklich gute Gründe gibt, aber ich meine, wer entscheidet darüber, ob die Gründe gut genug sind oder nicht? Ne? Das ist halt echt schwierig. Aber der Flugverkehr steigt, steigt, steigt. Der wird auch einfach in den nächsten Jahren noch steigen, denn die Leute oder die Länder, die jetzt gerade überhaupt erst auf den Geschmack kommen und meinen, hier 50, 60 Jahre hat der Westen uns das vorgemacht, wir machen das jetzt auch, ist uns doch egal. Na, dann, ach, irgendwie nimmt mich das gerade ein bisschen mit, merke ich. Also, weil ich mich so ein bisschen mit dem Klimastreik jetzt nochmal beschäftigt habe und man denkt echt so, oh, ey Leute, wirklich, können wir mal den Hintern hochkriegen? Ah, komm, sprechen wir darüber, auf was fällt dir denn leicht zu verzichten?
Ja, wir verzichten zurzeit auch auf Fernreisen. Und ich glaube, wenn das so sich da grundlegend nichts ändert, wird das auch so bleiben. Wir haben ja die Tiere und haben sehr bewusst entschieden, wir haben die Tiere auch, damit sie mit uns leben können. Und deswegen hat das eben Konsequenzen. Und eine Konsequenz ist eben, dass wir keine Fernreisen machen. Und du weißt, beim letzten Jahr haben wir unser Pferd sogar mitgenommen in Urlaub. Das, wo man jetzt wieder sagt, das ist jetzt irgendwie luxuriös. Vielleicht ja, aber wir sind ja nur nicht so weit weggefahren und in diesem Jahr fahren wir sogar nur in den Kreis Altenkirchen in Urlaub. Also man könnte da mit dem Fahrrad hinfahren. Das hat auch einfach den Grund, weil wir da was Schönes gefunden haben, weil wir das Pferd mitnehmen können. Also das ist im Moment auch nichts, was mir schwerfällt, groß, weil ich Reisen auch manchmal anstrengend fand, vor allen Dingen in der Hitze. Und ich mich eigentlich darauf freue, dass ich jetzt im Sommer eine Stunde unterwegs bin, dann bin ich da. So. Genau, worauf verzicht, was mir leicht fällt, darauf zu verzichten, ist, glaube ich, ist Kleidung. Also ich bin nicht so prätentiös, also meinen letzten Anzug habe ich mir, glaube ich, gekauft, als ich geheiratet habe. Das ist jetzt eben auch schon ein paar Jahre her. Und ich lege Wert auf bequeme Kleidung irgendwie, aber ich muss jetzt nicht den Kleiderschrank voll haben. Also ich komme mit einer ganz kleinen Ecke bei uns aus. Und das fällt mir auch irgendwie überhaupt nicht schwer. Mir fällt schwer zu verzichten auf ein gutes Essen. Also ich muss jetzt auch nicht, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag, also du weißt, ich koche gerne, du kochst ja auch gerne und so. Das meine ich jetzt nicht damit, aber mir fällt zum Beispiel unglaublich schwer, auf Kuchen zu verzichten. Also so, das finde ich ganz schwierig, weil so, das genieße ich einfach, eine Tasse Kaffee und dann irgendwie ein Stück Kuchen dazu. Mhm. So, ja, das fällt mir gar nicht so leicht. Worauf ich sehr gut verzichten kann, ist Streit. Streit und ja. Konflikte. Also in der Fastenzeit merke ich, oder ich habe neulich nochmal darüber nachgedacht, ich bin eigentlich ein sehr harmoniesüchtiger Mensch. Und manche sagen ja, das ist irgendwie blöd. Man muss sich doch streiten können und so, sonst kommt man nicht weiter. Aber ich kann auf Streit eigentlich sehr gut verzichten.
Ja, ich denke auch, dass man Konflikte auch anders lösen kann. Ich muss auch sagen, ich habe das Streiten auch als Kind in der Familie nie so richtig gelernt. Da wurde auch in der Tat Verzicht auch oft als Strafe eingesetzt, und zwar Verzicht auf miteinander sprechen, also sprich das kalte Anschweigen.
Ja.
Und das ist so etwas, damit kann man mich auch wahnsinnig treffen. Hm. Also nicht mit jemandem zu sprechen oder den anderen dann gar nicht mehr anzugucken. Das ist schon ein Verzicht, der sehr schmerzt. Ich musste ein bisschen lachen bei Verzicht, ne, als Strafe muss ich sofort an, wie heißt es noch hier, wo die wilden Kerle wohnen, von Maurice Sendak, ne, wo es auch darum geht, ohne Abendessen ins Bett zu müssen.
Hm.
Ist ja auch eine schlimme Strafe, aber mich füllt sie immer mit einem Lächeln, weil ich immer an dieses Buch denken muss.
Hm.
Ich überlege gerade, wo Verzicht noch auf kommt. Also manchmal ist Verzicht ja auch eine Erleichterung.
Ich finde ja, Verzichten öffnet Räume. Also ich finde, ich habe ja am Anfang schon mal versucht zu erklären, der soziale Gedanke beim Verzichten. Und jetzt komme ich nochmal auf einen religiösen Aspekt zu sprechen. Ich glaube ja, dass eine Welt nicht funktioniert, wenn Menschen immer ihren Kopf durchsetzen. Also Menschen neigen ja dazu, die Ellenbogen breit zu machen und zu sagen, ich brauche aber jetzt auch den Platz, ich muss auch gesehen werden und ich muss mich hier ausbreiten dürfen, was ja auch erstmal ein Bedürfnis ist, was völlig korrekt ist. Aber ich finde, das andere gehört eben auch dazu. Ja, also dass man mal sagt, dass man nicht immer sein Recht durchboxt. Also mal ein blödes Beispiel zu nennen. Im Sommer ist hier halt, wir sind noch weit entfernt von Brüsseler Platzverhältnissen oder sowas hier im Agnesviertel, aber manchmal ist es schon abends recht laut hier. Und dann hat man halt das Bedürfnis, ey, ich will jetzt mal schlafen. Ne? Und dann ist die Frage, gehe ich jetzt runter, sag was? Oder denke ich auch mal, heute sage ich mal nichts, ich verzichte darauf, mich zu wehren, runterzugehen oder sowas. Weil ich finde, jetzt soll mal der andere zu seinem Recht kommen oder sowas. Ja, also ich finde, verzichten kann ja auch bedeuten, sich nicht immer durchzusetzen, selbst dann, wenn es moralisch oder logisch oder rational irgendwie sinnvoll wäre, sich durchzusetzen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das nur so funktionieren kann. Ja, also Verzicht bedeutet eben auch, nicht immer auf sein Recht zu pochen. Nicht immer auf das zu pochen, was einem vielleicht wirklich zusteht. Sondern Verzicht bedeutet eben auch, mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, jetzt ist die Prärie gehört heute mal dir. So, und irgendwann reden wir da nochmal drüber. Und das finde ich ehrlich gesagt einen ziemlich wichtigen Gedanken beim Verzichten.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass es auf Dauer nur funktioniert durch einen Ausgleich. Also wenn so etwas einseitig passiert, man selber immer derjenige ist oder diejenige, die einen Schritt zurücktritt und Verzicht übt und der Rest tut es nicht, dann wird das auf Dauer meiner Meinung nach nicht funktionieren. Das macht einen bitter oder auch griesgrämig, wenn man merkt, das wird vielleicht ausgenutzt.
Ja.
Denke ich gerade, könnte auch eine ganz interessante gesellschaftliche Einsicht sein. Ne? Also so funktioniert, da ist die Politik gefragt in dem Moment, ne? Dass sie einen Rahmen schafft, dass die in der Lage sind und willens sind, sich zurückzunehmen, nicht die Doofen sind, sondern dass alle irgendwie in einem, ne, dass ein Rahmen geschaffen wird, in dem klar ist, es wird ein Ausgleich geschaffen. Mhm. Die nicht aus, aus Rücksicht oder aus einer positiven Auffassung von Verzicht gewillt sind, auf etwas mal etwas sich zurückzunehmen, die können es in dem Rahmen auch sehr gut tun. Und die aber einfach nur verzichten aus Gehorsamsgründen oder weil ihnen sonst wie eine Konvention droht, die einfach denen einfach nicht anders beizukommen ist, da braucht es dann halt Gesetze, da braucht es Politik, da braucht es Regeln für diese Gesellschaft.
Ja, klar.
Ich erinnere mich, dass wir da in der Folge über Allmende schon mal drüber sprachen, ne? Dass also eine Allmende eigentlich nur funktioniert, also ein gemeinschaftlich geteilter Besitz, wenn es gewisse Regeln gibt. Mhm. Denke ich übrigens gerade an die Bibliothek der Dinge. Mhm. Ja, also es gibt ja ganz viele öffentliche Bibliotheken, die auch so eine Bibliothek der Dinge eingeführt haben, wo es eben einen gemeinschaftlichen Besitz sozusagen gibt. Man braucht nicht mehr, jeder braucht die Bohrmaschine, sondern es gibt eben die Bibliothek, wo man eine Bohrmaschine ausleihen kann wie ein Buch.
Ja.
Und es gibt aber gewisse Regeln, was die Ausleihdauer angeht, was den Umgang damit angeht. Die braucht es eben, damit es nicht ausgenutzt wird, ne? Damit irgendwie nicht klar ist, oh, ich behalte die jetzt, weil ich kann die dann doch irgendwie immer gebrauchen.
Ja. Was mir beim Verzicht auch noch gut gefällt, ist, also kennst du dieses Ausmisten, also dass man sich mal zu Hause hinsetzt und einfach mal eine Kiste nimmt und dann mal anfängt, Sachen auszusortieren und wegzutun. Und ehrlich gesagt, das ist für mich auch ein Riesen, also es führt vielleicht ein bisschen vom Thema weg, aber ich beim Thema Verzicht merke ich immer, ich bin jemand, der kommt mit wenig klar eigentlich. Also ich bin gar nicht jemand, der viel haben muss, weil das auch anstrengend ist. Also wenn du viel hast, musst du es verwalten, musst es pflegen, musst dich drum kümmern. Wenn es weg ist, was machst du dann? So, ja. Und das, finde ich, ist irgendwie auch ein schöner, entlastender Gedanke beim Verzicht. Andererseits, das muss ich jetzt auch nochmal kurz erzählen, wir haben gerade wieder jemanden aus Syrien hier im Kirchenasyl. Und ganz ehrlich, ja, wenn du mit dem zusammen bist, dann wird das alles so klein über das, was wir hier sprechen. Ja, also er zum Beispiel hat 4 Kinder, hat eine Frau in Syrien, hat ein Jurastudium angefangen, ist jetzt aus Gründen nach Europa gekommen, hat sich nach Deutschland durchgeschlagen, weil ein Teil seiner Familie halt hier auch lebt und sollte abgeschoben werden nach Spanien. Spanien ist wohl im Moment die Hölle für Menschen, die nach Europa kommen. Ja, und wenn du mit dem zusammen bist, also mit jemandem, der im Prinzip nur das hat, was der anhat, und zwar schon seit Jahren, dann relativiert sich jeder Verzicht und jedes drüber nachdenken, worauf habe ich denn mal Lust zu verzichten. So, ja, da musste ich auch gerade dran denken.
Ja, das knüpft ein bisschen an den Gedanken an, ne, dass also Verzicht durchaus vielleicht auch etwas ist für Verwöhnte oder für Menschen, die etwas haben, auf das sie eben verzichten können.
Ja.
Die gewöhnt sind, auch satt zu werden, weil dann kommt man erst überhaupt auf den Gedanken, dass man vielleicht auf was verzichten könnte. Und deshalb, ich bin da auch immer so zwiegespalten. Man sollte es immer im Verhältnis sehen. Also ich meine, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden. Wir teilen irgendwie auch diese Welt und diese Stadt und dieses Leben miteinander und müssen halt irgendwie miteinander auskommen.
Mhm.
Und womöglich kann gar nicht jeder alles haben, immer.
Mhm. Ja.
Von Verzicht, von persönlichem Verzicht. Ich verzichte ja beispielsweise auf alles, auf Lebensmittel, ne, weil wir auch über das Essen sprachen, die also nach Möglichkeit, die eben nicht mit dem Flugzeug irgendwie hier angekarrt wurden, die nicht unter Umständen angebaut werden, ne, weil du gerade Spanien erwähntest, habe ich auch neulich wieder gelesen, die sklavenähnlichen Verhältnisse, ne, unter denen dort eben auch viele Geflüchtete in der Landwirtschaft eingesetzt werden und da die Tomaten und Gurken und Paprika ernten, die hier im Winter im Supermärkten verkauft werden.
Ja.
Da sollte man sich auch vielleicht einfach mal Gedanken machen, ob man das System so mittragen möchte. Oder ob man nicht einfach das nimmt, was die Saison so hergibt oder wo man wenigstens weiß, das kommt über Wege und aus Betrieben, die in irgendeiner Form pfleglich mit Menschen auch umgehen. Boden, Mensch, Tier, Umwelt.
Jetzt sage ich nochmal was, auf was ich nicht verzichten kann.
Ja.
Dann sagst du auch mal was, auf das du nicht verzichten kannst. Auch nicht in der Fastenzeit. Also ich kann nicht auf Blumen verzichten. Ja. Wir haben ja hier um die Agneskirche 1200 Blumen gepflanzt und ich gehe jeden Morgen um die Agneskirche rum und gucke, wo kommt denn da schon eine Tulpe raus oder eine Narzisse oder so. Und ich bin so aufgeregt und freue mich total auf Ostern. Das ist hier als karger Boden, muss ich feststellen jetzt. Mhm. Ich drücke alle Daumen, dass da noch einiges hochkommt. Sieht aber nicht schlecht aus. Und ich kann im Moment nicht auf Tulpen auch zu Hause verzichten. Also Tulpen sind sowieso meine Lieblingsblumen irgendwie. Da können wir vielleicht irgendwann auch mal eine Folge über Blumen machen oder so. Und das wäre völlig unmöglich. Also wenn die einen Tulpensträuße über sind, dann muss ich sofort gehen und neue kaufen. Und das Zweite ist, worauf ich nicht mehr verzichten kann, abgesehen von meiner Frau, sind die Tiere. Aber da haben wir schon erschöpfend drüber gesprochen. Aber ich finde, wenn man über Verzicht spricht, muss man auch drüber sprechen können, was so wichtig ist, dass man es nicht mehr gehen lassen kann.
Ich habe mich aber auch gleich mitgefreut, als ich hier um die Ecke kam neulich und dann sah ich, dass ganz viele kleine Tulpenärmchen aus dem Boden kommen.
Ja, genau.
Ich dachte, das sind ein paar der 1200.
Ja.
Das ist halt, ne, also wer noch nicht an der Agneskirche war, es stehen halt auch viele hohe Bäume hier, ne, das heißt, es ist viel verschattet.
Ja, es ist schon wieder sehr trocken geworden tatsächlich.
Es ist auch sowieso viel zu trocken.
Ja.
Aber gerade an dieser einen Stelle, wo dann auch immer so schön die Spätnachvormittagssonne kommt, da gibt es so ein richtiges Rudel von, ne, den grünen Ärmchen und da werden demnächst ganz viele Tulpen blühen. Freue ich mich auch drauf. Ja, das ist schön mit den Blumen. Ich muss ja auch mal sofort an Harry denken, der alte Studienkollege, der gesagt hat, auf was er seine Lieblingstiere sind, die Vögel, wenn die nicht zwitscherten. Ich kann nur nicht, also was mir sofort einfiel, als du das sagtest, Schlaf. Ich kann überhaupt nicht auf Schlaf verzichten.
Ja, das auch, ja.
Wenn ich nicht meine 8 Stunden oder so pro Nacht schlafe, besser sind noch 10, dann bin ich kein Mensch. Das Schlaf ist toll. Ich liebe Schlaf. Bücher. Also.
Ein Leben ohne Bücher ist sinnlos.
Ja, ich habe sowieso echt in diesem Jahr so einen Lesehunger.
Hm.
Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich halt so stundenweise im Buchladen mitarbeite. Und das hat mich jetzt nur nochmal beflügelt, dass ich wirklich ein Buch nach dem nächsten lese.
Ja, ich merke das schon. Ich verfolge das ja im Internet und bin ganz beeindruckt, wie du das immer schaffst. Ja.
Ich fress mich da gerade so durch und mit einer großen, großen, großen Leselust.
Wahr. Vielleicht müssen wir darüber auch mal eine Folge machen. Ich würde sagen, ihr erzählt uns jetzt mal, wenn ihr wollt, eure Verzichtgeschichten. Also wir sind ganz heiß drauf auf das, was ihr nicht mehr haben wollt, nicht mehr leiden könnt. Mhm. Auf das, was worauf ihr freiwillig oder unfreiwillig verzichtet und wir haben ganz große Ohren und deswegen könnt ihr uns das erzählen und zwar folgendermaßen.
Schreibt uns eine E-Mail an agnestrifft@web.de. Ihr könnt uns bei Facebook eine Nachricht schreiben. Wir haben eine Facebook-Seite da, Agnes trifft, der Fädels-Podcast aus dem Agnesviertel.
Mhm.
Und wir sind noch bei Twitter unter Agnes trifft. Ich habe so einen Blick, wenn uns da Nachrichten erreichen, dann sehe ich die hoffentlich. Man muss sagen, Twitter, habt ihr vielleicht alle mitbekommen, stirbt einen traurigen Tod. Und ich bekomme eigentlich auch kaum mehr Benachrichtigungen, wenn sich irgendwas getan hat. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, dass ich uns was bei Mastodon einrichte. Ich habe es einfach noch nicht hingekriegt.
Wir haben alle Zeit der Welt, Wiebke.
Ja, denke ich auch. Ihr könnt aber Peter und mich auf allen möglichen Plattformen erreichen und da kommen eure Nachrichten auch an. Ihr könnt es auf der Straße ansprechen, auch das tun Menschen. Ja, ihr könnt uns sogar einen Kommentar bei Podigy hinterlassen, auch das geht.
Genau, und ihr könnt da ein Gefällt mir hinterlassen, dann finden uns noch mehr Leute als bisher. Ja, Wiebke, das war toll, dich wieder getroffen zu haben. Es war ein schönes Thema und ich bin sehr froh und gehe ganz angeregt jetzt nach Hause.
Ja, ich auch und werde noch gucken, was die Menschen auf dem Nest, was da um die Agneskirche herumgetragen wird, jetzt gerade so machen. Man hört es noch brummen, das heißt, sie sind noch beschäftigt.
Ich muss mal gucken, vielleicht sehe ich auch noch einen von unseren Leuten und frage die mal, was sie gefunden haben.
Und ich gucke, ob der Stein noch da ist.
Ja, nimm es heimlich mit, ne? Alles klar. Also ihr Lieben, macht's gut und bis bald.
Tschüss.